Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge der Brille auf dem Couch. Aus dem Dschungel auf dem Sofa versammelt haben sich diesmal Connor.
Mit neuem Headset und hoffentlich besser verständlich. Hallo.
Markus.
Schönen guten Tag.
Knut.
Moin.
Und Carina lässt leider nur schöne Grüße an die Hörer ausrichten. Die befindet sich nämlich im Dschungellazarett und hat nicht so die Stimme, um heute teilzunehmen. Daher sind wir fast nur zu viert. Aber wir haben uns trotzdem noch weibliche Unterstützung geholt mit einem Gast. Da kommen wir aber gleich dazu, wenn wir nämlich beim Feedback sind.
Ja, dann kommen wir auch gleich zum Feedback. Die Diana 030 hat nämlich geantwortet, dass ihre erste CD eine Single LP sogar noch, also ich weiß gar nicht, was das ist, von Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy war.
Be Happy. Schöner Song, mag ich. Hat da nicht mal Hugo Egon Balder irgendeine Verarsche von gemacht? Oder eine Werbung? Irgendwie sowas? Von Trink Onko, oder?
Irgendwie Kaffee,
ja,
glaube ich.
Ja, ich glaube, ja. Ja, und das nächste Feedback kam von Renke. Und das war die Bravo Hits 15, hat er zum ersten Mal gehört. Also er hat uns auch auf unsere Frage geantwortet, was die erste 25, tut mir leid, was die erste CD war. Und was er zusätzlich noch angemerkt hat, war, dass wir wohl nicht so direkt gesagt haben, was wir wählen und dass das eventuell ein bisschen komisch bzw. gehemmt gewirkt hat. Ich kann da jetzt nur für mich sprechen. Ich würde das auch gar nicht so gerne im Podcast alles sagen, aber ich glaube, wir haben da schon so ein bisschen die Tendenz gesagt. Ich weiß nicht, wie sieht das bei euch so aus?
Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gewählt habe, weil das immer unterschiedlich war. Ich konnte mich halt nur an diese einmal Piratenpartei erinnern. Ich denke mal, das Spektrum, wo ich allgemein so wähle, das kam auch schon raus, dass das eher links liegt als rechts. Aber das ist fast jede Wahl was anderes gewesen. Also ich habe keine Stammpartei, deswegen konnte ich da auch nicht so großartig was sagen.
Jo, ja, geht mir eigentlich ähnlich. Ich habe auch schon verschiedene Parteien gewählt. Dass ich nun nicht aus der rechten Ecke komme oder aus der konservativen Ecke, das kann ich gern sagen. Ja, also so genau muss man das ja auch dann nicht klassifizieren. Zumal ich wirklich auch zu jeder Wahl mir überlege, was ist das Beste oder was halte ich für das Beste.
Ja, manchmal
oder das am wenigsten Schlechte.
Manchmal wählt man ja auch strategisch und dann möchte man das vielleicht nicht zugeben.
Hauptsache, man wählt überhaupt.
Ja, und vielleicht zwischendurch kann ich noch erwähnen, mein Kumpel Matthias, der hatte auch noch so ein Feedback gegeben, was auch ganz hilfreich war, dass er sich zum Beispiel wünschen würde, dass nur ein Thema besprochen wird und auch noch ein paar andere sinnvolle Hinweise, was jetzt vielleicht ein bisschen zu lange dauern würde. Aber da kann ich nur zu sagen, dass wir im Moment so das Konzept haben, dass wir halt eine Themenvielfalt haben, die auch recht unterschiedlich sind. Manchmal folgen traurige Themen auf lustige Themen und ja, deswegen, das ist momentan so das Konzept. Wir schauen so ein bisschen, wie das ankommt. Auf jeden Fall aber auch vielen Dank für das Feedback.
Jo, danke.
Und ein weiteres Feedback kam von unserem heutigen Gast, Maike. Hallo, Maike.
Hallo.
Möchtest du vielleicht so ein bisschen selber was dazu sagen? Oder soll ich vielleicht noch mal ein bisschen besprechen, was du da geschrieben hast?
Ja, darfst du gerne machen.
Okay, Maike hatte uns nämlich bei uns in die Kommentarfunktion auf brüllaffencouch.de geschrieben, dass ihre erste CD Bravo Hit 17 war und Blümchen. Und dass man unsere Stimmen nicht so gut unterscheiden kann. Also, dass man nie genau einen Namen einer Stimme zuordnen kann, so ganz genau. Habe ich dich richtig verstanden?
Ja, genau.
Und ja, vielleicht habt ihr noch eine Idee, die anderen Brüllaffen? Wie können wir das noch ein bisschen besser rüberbringen, wer wir sind? Sollen wir uns häufiger mit Namen ansprechen?
Naja, wir können
ja,
so
Markus.
Wir können die Leute, die das bemerken, immer als Gast einladen.
Okay.
Guter Einwand, Spritti.
Ja. Ich habe gerade mal geguckt, Bravo Hit 17. Da waren schon Sachen drauf, die ich gar nicht mehr kenne. Aber Samba de Janeiro von Bellini, Blümchen, ja. Nur geträumt, Rammstein, Engel.
Das passt ja alles richtig gut zusammen.
Sabrina Setlur und Tic-Tac-Toe mit Furz. Auf ja, der ersten CD von den Bravo-Hits war im Übrigen Hurz von Harpe Kerkeling noch drauf.
Maike, darf ich fragen, wie alt du bist, damit man vielleicht so ein bisschen einordnen kann?
Ja, 22.
Okay. Ja, das passt dann ja auch so ungefähr. Also ich bin mit Bravo Hits 11 angefangen und bin jetzt fast 27. Ja, kommt hin, oder?
Meine erste Bravo Hits war so 3, 4. Ich sag jetzt nicht, wie alt ich bin.
Aber da waren noch, doch alle, dass du 18 bist erst.
Ja, aber da waren noch so schöne Sachen wie Culture Beat, Mr. Wayne.
Oh ja. Und, also das kennt man selbst in meinem Alter noch.
Die Fantastischen Vier mit Dida.
Ja, obwohl die Fantastischen Vier war auch auf meiner 11 drauf, mit Sie ist weg. Ja, aber da waren auch so ganz tolle Sachen drauf wie I Wanna Be a Hippie von Technohead. Oder was war dann damals noch toll? So Marusha Dune war eher so die Elektroschiene damals schon. Oder Sin with Sebastian, Shut Up. Kennt ihr das vielleicht noch?
And Sleep with Me. Ja, natürlich. Selbstverständlich.
Und Captain Jack kam da auch gerade auf.
Ihr könnt euch allen Ernstes merken, was auf euren ersten CDs war?
Ja, ja. Ein paar wusste ich, ein paar habe ich nachgeguckt.
Okay.
Ich habe keine Ahnung, welche Bravo-Hits meine erste war. Also ich habe auch irgendwie ein oder zwei gehabt, aber keine Ahnung, welche das waren. Inzwischen habe ich sie nicht mehr.
Ich habe auch gesehen, da war am Anfang wirklich eine interessante Mischung drauf. Da war auch noch so teilweise alter Kram von Otis Redding oder sowas. Also so alte Blues-Typen. Die waren auch auf den ersten CDs noch mit Songs drauf. Mhm. War schon eine sehr abgefahrene Mischung. Oder die hatten damals irgendwie vielleicht so ein Revival. Da Mitte der 90er oder Anfang der 90er, wann das war. Aber irgendwie jeder hat so Bravo-Hits mal gehabt, oder?
Irgendwie schon, ja. Irgendwie, wenn der Musikgeschmack noch nicht so ausgeprägt ist, dann sind Sampler auch irgendwie, glaube ich, ganz gut, um mal irgendwie eine Mischung zu bekommen. Weil man, ja, man hört mal dies und mal das und ein bisschen unterschiedlich. Inzwischen höre ich sowas eigentlich gar nicht mehr. Also kaufe ich mir überhaupt keine Sampler mehr, sondern nur noch irgendwie wirklich komplette Studioalben von einzelnen Bands.
Ja, geht mir auch so. Also Sampler haben bei mir auch so ein bisschen diese Internetdienste ersetzt. Last.fm oder es gibt auch so ein paar Apps auf dem iPhone, die man ganz gut hören kann und die richten sich dann auch so ein bisschen nach dem Musikgeschmack und deswegen habe ich da auch gar nicht mehr so den Bedarf.
Also bei mir ist so, ich kaufe mir keine Sampler mehr, aber was ich noch gerne mache bei so Musikzeitschriften, wo CDs dabei sind, die nehme ich mir gern mit ins Auto und lasse die dann praktisch so blind laufen, weil man dann auch manchmal Bands entdeckt, die man sich sonst auch übers Internet oder so wahrscheinlich nie anhören würde. Und das finde ich so ganz nett nebenbei. Aber ansonsten hole ich mir nicht mal Best-of-CDs, sondern auch eigentlich nur Studioalben oder Live-Alben. Also kaufen tue ich da auch keine mehr. Also
fürs Auto habe ich mir in letzter Zeit eigentlich immer einen Mitschnitt aus einem Internetradio. Es gibt ja so Software, die Internetradios richtig schön in einzelne Dateien verpackt. Dann einfach so einen ganzen Haufen MP3s davon genommen, auf eine CD geklatscht und im Auto einfach laufen lassen. Entdeckt man aber auch wirklich trotzdem noch Dinge, die man vorher nicht kannte, weil man einfach über Nacht auch mitschneidet, wo man normalerweise ja schläft und auf dem Stream dann doch irgendwas Interessantes noch lief.
Ist auch schon so ein bisschen abgefahren, oder? Aus dem Internetradio die Songs mitschneiden, dann im Auto hören und da das Radio auslassen.
Naja, sobald mein Autoradio den Internetstream empfangen kann, lasse ich die CD zwischendurch weg.
Nee, war ja jetzt nicht als Vorwurf gemeint. Ich fand das nur so. Nee.
Ja, also ich will jetzt nicht in eine Radiodiskussion ausarten, aber ich finde auch teilweise so, dass man an Radio geboten kriegt, richtig schlecht teilweise. Also manchmal gibt es gute Strecken, aber dann irgendwie immer, ich weiß nicht, irgendwie, wie nennt man das nochmal? Rotation, die besten Sachen, die da immer laufen und irgendwann nervt es auch so.
Die größten Hits der 80er, 90er und von heute.
Genau.
Nee, Radio finde ich auch zum Großteil furchtbar. Also wenn ich Radio höre im Auto, dann sind das meistens so Talk-Radiosender, sowas wie Deutschlandfunk oder Inforadio, HR-Info oder sowas. Als ich früher noch in Berlin gewohnt habe, da gab es so ein, zwei ganz coole Sender, weil die ja eh eine große Auswahl hatten. Aber was es jetzt hier so im Rhein-Main-Gebiet gibt, da ist kaum was Interessantes dabei, also wo ich das Radio laufen lassen würde.
Deswegen sollte man beim Autofahren Podcasts hören.
Genau.
Gute Idee, zum Beispiel den Brüll-Affe-Couch-Podcast.
Ganz genau.
Gut, sollen wir dann mal zum Thema kommen, weswegen wir die Maike eigentlich eingeladen haben?
Jo, gerne.
Ja, oder?
Gerne.
Also, wenn du Lust hast, Maike, kannst du dich ein bisschen vorstellen und dann können wir vielleicht so ein bisschen quatschen einfach drüber. oder vielleicht so ein bisschen, ich weiß ja nicht, je nachdem, wie viel du Lust hast, auch so ein bisschen, also kann ich vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen. Also die Maike hatte uns ja auf unserem Blog in den Shownotes sozusagen im entsprechenden Blogpost ein Feedback gegeben. Einige von uns kannten die Maike auch noch gar nicht und sind dann auf den Blog gegangen und haben da gesehen, dass du eine ziemlich, ja, bewegte Geschichte in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, hattest, ne? Und dachten wir uns, da wäre vielleicht mal ganz interessant, so ein bisschen mehr über das Thema zu erfahren und vielleicht auch so ein bisschen, ja, das so ein bisschen bekannter zu machen.
Weil wir da auch zum Großteil relativ ahnungslos sind. Aber du kannst dich ja vielleicht am Anfang mal kurz vorstellen und darfst auch heftigst Eigenwerbung machen, was du willst, wo man dich finden kann. Ist dein Werbeblock erstmal.
Ja, also wie gesagt, heiße ich Maike. Ich hatte letztes Jahr, also 2010, Leukämie, genauer gesagt dann akute myeloische Leukämie, also AML. Und ich habe, während ich im Krankenhaus war und dann die Monate auch danach, auf meinem Blog darüber geschrieben. Ja, die Adresse ist cookiesandmonsters.com. Den hatte ich davor schon, habe ich nicht so viel geschrieben und das Ganze ist dann wirklich erst im Krankenhaus richtig angelaufen. Mhm. Und ich hatte dann auch wirklich ziemlich viele Leser und viele Leute, die sich dann dafür interessiert haben, was so bei mir gerade passiert. Und ich habe dann eben die ersten paar Wochen noch relativ viel geschrieben, solange es mir noch gut ging. Und dann eher nicht mehr so. Aber mir hat es auf jeden Fall total viel Spaß gemacht und ich fand es auch sehr interessant, wie viel Feedback dann letztendlich da zusammenkam.
Das hört sich ja schon ziemlich interessant so an. Also meistens ist das ja auch so, dass solche Themen und solche schlimmen Krankheiten irgendwie so ein bisschen fernliegen, solange man keinen kennt, der davon betroffen ist. Und wenn man dann vielleicht auf so einen Blog stößt und du hast ja auch teilweise relativ persönlich geschrieben und auch sogar Fotos veröffentlicht. Ich hatte da so einen Blogpost gelesen, 365 Tage war, glaube ich, der Titel. Und dann konnte man da so ein bisschen sehen, hast du auch Fotos sogar von dir eingestellt und ja, das macht einen schon so ziemlich betroffen, wie, ja, wenn man das so sieht, ne? Aber freut mich total, dass das jetzt in die richtige Richtung geht.
Ja, das auf jeden Fall, total.
Ich weiß gar nicht, müssen wir auch nicht besprechen, aber wie hast du eigentlich davon erfahren, so im Jahr 2010, glaube ich, ne? Irgendwie Anfang 2010, ne?
Ja, genau.
Ja.
Das war Ende April, da stand ich gerade 5 Tage vor der Abschlussprüfung für meine Ausbildung. Also ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht. Mhm. Und mir ging es dann in der Zeit irgendwie nicht so gut, also nicht so richtig schlecht oder so, sondern ich war ein bisschen kurzatmig, habe irgendwie die Treppen zu meiner Wohnung nicht mehr geschafft, ohne danach total zu schnaufen. Mhm. Und ich dachte dann irgendwie, es wäre vielleicht Eisenmangel oder sowas und bin zum Arzt gegangen. Und der hat dann ein Blutbild gemacht und hat mich dann am Montag angerufen, dass ich sofort in die Praxis kommen soll. Und dann bin ich eben zum Arzt und dann gleich ins Krankenhaus weiterverwiesen worden, wo ich dann auch am selben Tag noch die Diagnose gekriegt habe und die Chemotherapie gestartet wurde. Also das ging wirklich dann Schlag auf Schlag und da rutscht man dann irgendwie so rein und weiß Boah. Die ersten paar Tage gar nicht, was eigentlich gerade passiert.
Boah, heftig.
Ja.
Ich habe eine kleine Frage, weil ich ehrlich gesagt vorher mich noch gar nicht damit beschäftigt habe. Ich habe heute mal so ein bisschen in deinem Blog die Beiträge zu dem Thema überflogen und vielleicht klingt die Frage jetzt etwas blöd, aber es interessiert mich einfach und vielleicht gibt es ja auch Hörer, denen das so ähnlich geht. Was hat man sich eigentlich unter Chemotherapie vorzustellen?
Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich mit der ganzen Sache so wenig wie möglich beschäftigt. Also ich war im Krankenhaus und habe das alles über mich ergehen lassen, aber habe auch bei den Arztgesprächen meistens abgeschalten und das Zuhören an meiner Mutter überlassen, weil es mir auch einfach zu viel war. Also ich habe das dann erst im Nachhinein dann so meine Krankenakte hat mal durchgeschaut und dann erst gesehen, was ich da überhaupt gekriegt habe. Und ja, Chemotherapie war für mich dann eigentlich nur eine Infusion im Prinzip, die ich durch meinen zentralen Venenkatheter bekommen habe, was so eine Sache für sich ist. Also wird dann so ein Schlauch in die Halsvene gelegt, weil die Chemo ja ziemlich giftig ist. Und also das war dann auch das, was ich am meisten mitbekommen habe, dass es wirklich Gift ist, was da jetzt in den Körper fließt. Also die Schwestern müssen dann immer Handschuhe anziehen und Schutzbrille, wenn sie die Chemo wechseln und so, weil das ätzt wie sonst was. Boah. Und ja, also ich habe von den Chemos, von den ersten nicht so viel, also nichts gemerkt körperlich. Mir ging es da auch noch gut und es ist dann halt einfach so gelaufen. Und der Sinn von so einer Chemotherapie ist ja einfach, dass die schnell teilenden Zellen bekämpft werden. Mhm. Irgendwie deswegen fallen ja dann zum Beispiel auch die Haare aus, weil eben das nicht nur auf die kranken Zellen geht oder was weiß ich, in meinem Fall waren es die Blasten, das sind die unfertigen weißen Blutkörperchen, mhm. Ja, die dann vom Knochenmark ins Blut geschwemmt werden und da dann, glaube ich, vernichtet werden sollten, weil sie sonst die anderen Blutzellen am Arbeiten hindern. Also das ist das im Prinzip, was bei einer Leukämie dann passiert.
Also ich wollte das auch gar nicht so alles ganz detailliert wissen. Das ging mir halt nur drum, ich habe das gelesen und dann halt so verstanden, dass du die ganze Zeit oder ziemlich lange dann im Krankenhaus praktisch gelegen hast und dann praktisch diese Flüssigkeit oder was das war, über längere Zeit dann zugeführt bekommen hast. Und das war praktisch diese Chemotherapie, also dass sie dieses giftige Zeug dann in deinen Körper rein haben.
Ja.
So, wo du das gerade erzählt hast, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht, dass du dich mit dem Thema selbst zu dem Zeitpunkt gar nicht so sehr auseinandergesetzt hast, weil ich kenne das so ein bisschen, dass sich viele Menschen auch total mit dieser Krankheit identifizieren, also nicht mit dieser, sondern mit der Krankheit, die gerade vorliegt und sich da vielleicht auch noch so psychisch ein bisschen reinsteigern. Und ist vielleicht ganz cool, dass du da so noch so einen gesunden Blick drauf bewahrt hast oder so, oder so ein bisschen Selbstschutz vielleicht hattest.
Ja, das auf jeden Fall.
Wie lange warst du jetzt dann im Krankenhaus, bis du wieder rauskamst, raus durftest?
Ja, das waren ziemlich genau 3 Monate. Also ich hatte ja nicht nur Chemotherapie, also es gibt Leukämie, die man auch mit Chemotherapie nur behandeln kann und auch besiegen. Bei mir war es nicht so. Ich hatte dann eine Stammzelltransplantation Ende Juni und Ende Juli war ich dann wieder zu Hause. Also ich war vom 27. April bis zum 28. Juli im Krankenhaus nonstop.
Ja. Auch heftig.
Zum Thema Stammzellentransplantation, da hört man ja immer wieder, dass es da so Events zur Typisierung gibt und eventuell, also es ist ja so, dass es schwer ist, den richtigen Spender zu finden. Weißt du da vielleicht ein bisschen was drüber?
Ja, also das Problem bei so einer Stammzellspende ist, dass man ja quasi den genetischen Zwilling finden muss von der kranken Person und da eben die Chance, ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall doch oft relativ schwierig, da den passenden Spender dann zu finden. Ich hatte ziemliches Glück, also nach 4 Wochen hatte ich dann meinen Spender, der auch ziemlich gut gepasst hat, aber was viele Leute halt nicht wissen, ist, dass es zum Beispiel nichts mit der Blutgruppe zu tun hat, sondern nur mit den HLA-Merkmalen. Was das genau ist, weiß ich nicht. Das sind irgendwelche Merkmale, die im Blut, glaube ich, verankert sind. Die kann man ja nachlesen, wenn es interessiert.
Ja.
Und die eben wichtig sind. Also da werden dann 10 Merkmale bestimmt und wenn 8, 9 oder sogar 10 passen, dann kann eine Stammzelltransplantation oder eine Knochenmarktransplantation erfolgen. Da gibt es ja dann auch noch einen Unterschied.
Ja. Wo ist dieser Unterschied? Also ich hatte bisher so, nach dem, was ich immer mitbekommen habe, den Eindruck, dass es irgendwie das Gleiche ist.
Ja, also im Prinzip ist es natürlich schon das Gleiche. Bei der Knochenmarkstransplantation wird das Knochenmark direkt aus zum Beispiel dem Beckenkamm genommen. Das ist auch ganz wichtig, dass es nicht das Rückenmark ist, sondern nur das Knochenmark. Also an das Rückenmark geht da niemand. Und da wird dann was abgezapft, so ein Liter ungefähr unter Vollnarkose. Also das ist dann schon eine Operation. Und das wird dann verabreicht. Und bei einer Stammzellspende muss sich der Spender Wachstumshormone spritzen, die dafür sorgen, dass die Stammzellen ins Blut geschwemmt werden. Und dann wird eine periphere Stammzellspende gemacht. Das heißt, dass dann quasi die rausgefiltert werden. Das ist dann wie bei einer Dialyse, glaube ich, eher. Also, dass dann halt das Blut aus dem einen Arm rauskommt, dann gefiltert wird und dann ohne die Stammzellen wieder in den anderen Arm fließt.
Also das bedeutet, also viele haben da vielleicht so eine falsche Annahme, dass wenn man sich jetzt für so eine Spenderkartei registrieren lässt, dass man dann Rückenmark entnommen kriegt. Dem ist aber gar nicht so, sondern das ist zwar eine Operation, die eine Vollnarkose erfordert und das Knochenmark wird dann halt dem Becken entnommen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Okay.
Was bei dem Thema auch noch wichtig ist, was ich auch nicht wusste, weil ich mir auch erst heute so ein bisschen angelesen habe, bei dieser Typisierung, also wenn man sich typisieren lässt, Links dazu werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, da passiert noch nicht viel, da wird entweder eine kleine Blutprobe entnommen, also so 2 bis 20 Milliliter, was so 1-2 Esslöffel sind, also nicht wirklich viel, oder eine Speichelprobe entnommen. Also da passiert noch nicht mehr. Und dann wird man auch nur in eine zentrale Datenbank aufgenommen, anonymisiert. Und das heißt, selbst wenn man dann ein Treffer ist für irgendjemand, hat man sich damit noch nicht verpflichtet, dann auch zu spenden, sondern dann kann man sich das immer noch überlegen, ob man das wirklich machen will. Also man geht da praktisch keine großartige Verpflichtung ein oder sowas. Aber ich habe nur gedacht, das ist vielleicht ganz interessant, weil ich mich vorher damit auch noch nicht beschäftigt habe. Bei Blutspende hat es dann bei mir schon wieder aufgehört. Mehr habe ich da ehrlich gesagt in so Sachen noch nicht gemacht, weil man sich ja auch nicht so damit beschäftigt, solange es einen selbst nicht betrifft oder niemand aus dem nahen Umfeld.
Ja, das stimmt, das ging mir auch so. Also ich habe mich dann auch wirklich fast geschämt, als ich dann im Krankenhaus war, dass ich mich noch nie näher mit Typisierung oder so beschäftigt hatte. Also ich bin auch nicht typisiert gewesen oder so und dann erwischt es einen selber und man denkt sich, ja, hättest du mal früher irgendwie dran gedacht.
Ja.
Also das stimmt schon.
Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie war das denn eigentlich so im weiteren Verlauf? Hat es da auch irgendwie Rückschläge gegeben mal, wo du dann irgendwie vielleicht Zweifel bekommen hast oder dann irgendwie ein bisschen den Mut verloren hast oder irgendwie sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang noch nicht. Und das Schlimmste war dann wirklich die sogenannte Umkehrisolation. Das ist nach der Transplantation, weil dann das Immunsystem quasi nicht vorhanden ist und man dann circa, also bei mir waren es 28 Tage oder 29, in so einem Einzelzimmer quasi eingesperrt ist, das speziell ausgestattet ist und dann wirklich alle Leute nur mit, also komplett vermummt ins Zimmer dürfen. Man darf nicht raus, man darf nicht duschen, man darf eigentlich gar nichts machen und es geht einem dann halt auch nicht so gut nach so einer Transplantation. Und also da so in dem Zimmer eingesperrt zu sein, wirklich 30 Tage ungefähr, das war ziemlich hart. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich bin auch sehr froh, als es dann vorbei war, das war wirklich nicht schön.
Was hast du denn deinen Spender irgendwie danach kennengelernt? Weil ich habe es irgendwie, ich meine es zumindest als im Fernsehen mal gesehen zu haben, dass zwar das Ganze erstmal anonym ist, aber irgendwie die Möglichkeit besteht dann, wenn beide dem Kontakt zustimmen, dass irgendwie ein Kontakt hergestellt wird?
Ja, also ich habe Briefkontakt mit meinem Spender. noch weitestgehend anonym. Also ich weiß den Vornamen und das Geburtsdatum. Und nach 2 Jahren werden dann sowohl Spender als auch Empfänger gefragt, ob sie persönlichen Kontakt wollen. Wenn beide zustimmen, kriegt jeder die Adresse vom jeweils anderen und dann kann man Kontakt aufnehmen und sich dann auch persönlich treffen, wenn man das möchte.
Du möchtest das aber auch, oder wie?
Ja, also ich hoffe, dass das klappt. Ja, das wäre bestimmt interessant. Ja. Ja. Da kann man dann wieder anfangen mit, oh mein Gott, er hat mir das Leben gerettet und so. Also da möchte man dann schon die Person mal kennenlernen.
Also es sind wirklich, wenn man sich dann wirklich registrieren lässt und das Ganze dann auch noch tatsächlich dann auch macht, dann sind schon Helden auch, ne? So, die sowas dann tatsächlich auch so eine Operation dann mit sich machen lassen, ne?
Also bei mir war es ja dann verrückt, dass mein Freund, der das mit mir alles durchgestanden hat, mit dem ich jetzt leider nicht mehr zusammen bin, dass der Anfang September dann gespendet hat. Also er hat sich typisieren lassen für mich und wurde dann, hat dann gepasst und hat dann wirklich selber noch gespendet jetzt dieses Jahr. Das finde ich dann auch ganz schön, dass es dann wirklich noch so klappt irgendwie.
Ja, vielleicht können wir noch so ein bisschen sagen, wenn jetzt die Hörer so ein bisschen Interesse gefasst haben oder auch sagen, wie kann man Menschen wie Maike auch helfen, dann kann man sich registrieren lassen bei der DKMS heißt das, Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Und da gibt es, glaube ich, so ein paar Voraussetzungen. Ich habe mich da vorher mal auf der Seite informiert, dass man zum Beispiel nicht jünger als 18 sein darf und nicht älter als 61 und auch so gewisse Gesundheitskriterien erfüllen muss. Also da wird zum Beispiel gefragt, ob man irgendwelche Erkrankungen vorher hatte oder ob man zum Beispiel weniger als 50 Kilo wiegt oder mehr als so und so viel. Also da wird dann schon so ein bisschen geguckt und dann kann man sich da auf jeden Fall registrieren lassen und man wird da auch sehr gut informiert.
Ja, und was ich noch interessant fand, dass ein Spender auch ab dem Zeitpunkt, an dem er zum neuen Bluttest gebeten wird, alle notwendigen Auslagen erstattet bekommt. Das heißt also Sachen wie Fahrtkosten zur Voruntersuchung und für die Spende selbst, aber auch den Verdienstausfall, den er in der Zeit hat, also wo er die Tage, wo er halt nicht arbeiten kann oder sonst was, wird in der Regel sein Lohn weiterbezahlt. Was vielleicht auch noch eine interessante Info ist. Also da wird schon einiges dafür getan, da auch möglichst viele Spender zu finden.
Ja, und ja, genau, was noch wichtig ist, sind vielleicht die Kosten für die Typisierung. Also so eine Typisierung kostet im Prinzip 50 Euro. Das wird aber meistens dann auch von den Organisationen übernommen. Also derjenige, der sich typisieren lässt, hat auch da keinerlei also Kosten zu befürchten oder so.
Ist vielleicht auch noch ganz gut für diejenigen, also vielleicht, bevor ich das sage, nochmal der Hinweis, dass die Risiken eher gering sind. Es gibt ja zwei Methoden, eine Spende zu machen. Zum einen ist das mit dieser Operation und da ist die größte, das Risiko dabei ist eigentlich die Vollnarkose. Also so, als würde man die Weisheitszähne gezogen bekommen. Und das andere ist, also zumindest von dem, wie ich mich jetzt informiert habe, relativ harmlos. Also man regeneriert sich in der Regel irgendwie nach 2 Wochen stand da. Und es gibt ja eine andere Möglichkeit, halt wie Maike vorher schon sagte, wie so eine Art Dialyse, wo man dann Blut entnommen bekommt und man bekommt halt noch Hormone verabreicht und das kann dann vielleicht zu so ein bisschen grippeähnlichen Symptomen führen. Aber wer da immer noch aus irgendwelchen Gründen denkt, nee, das ist nichts für mich, der kann vielleicht, wenn er mal ein bisschen Geld über hat oder zu Weihnachten oder so, kann er vielleicht auch einfach der DKMS so eine monetäre Spende zukommen lassen oder so. Also für diejenigen, die jetzt diese 50 Euro nicht übernehmen können oder wollen, die werden dann halt erstattet oder auch die Sachen, die Spritti gerade sagte. Und ich glaube, da kann man auch schon einiges machen, indem man da vielleicht auch einfach mal spendet.
Wenn ich vielleicht noch eine Sache fragen dürfte, so ein bisschen in die Blog-Richtung und so. Das, viele Leute führen ja auch so Blogs so ein bisschen als eine Art ja, Selbsttherapie auch, sich das irgendwie von der Seele schreiben und so weiter. Und so, so Vernetzung und so ist da ja irgendwie immer ganz gut. Hast du das Gefühl, dass dir das auch irgendwie sehr geholfen hat? Und ja, ich finde das eigentlich voll gut, wie du damit öffentlich umgegangen bist. Also ich habe mir auch einige Beiträge durchgelesen und das hat mir auch irgendwie echt sehr gefallen. Und dann noch als Zusatzfrage, also so eine Krankheit verändert einen ja irgendwie komplett, denke ich mal. Also man bekommt eine ganz andere Sicht auf vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten oder auch vielleicht aufs große Ganze. Wie ist das bei dir so, das Empfinden? Hat sich für dich wirklich alles geändert oder ist dann doch irgendwie auch vieles gleich geblieben?
Also erstmal zum Blog. Mir persönlich hat es schon geholfen, da zu schreiben. Also gerade, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, so das Feedback einfach, das man bekommt, dass es halt die Leute interessiert und dass man vielleicht auch irgendjemanden dann helfen kann quasi, der sowas Ähnliches durchmacht oder so. Also ich habe auch einige kennengelernt, die dann da durch den Blog, die auch Leukämie hatten, habe mich auch mit einigen getroffen und ja, einfach die Möglichkeiten, die sowas bietet, sind ganz toll. Und die Veränderungen durch so eine Krankheit verändert man sich schon. Also ich habe jetzt gemerkt, dass ich mir doch weniger Gedanken um so Nichtigkeiten mache. Also ich war früher eigentlich so ein Mensch, der sich über alles immer total den Kopf zerbrochen hat und das kann ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser, dass ich mir bei manchen Sachen denke, oh mein Gott, über sowas hat man sich früher Gedanken gemacht. Eigentlich ist es total unwichtig und nebensächlich und auch egal. Und also da merke ich eigentlich die größte Veränderung. Ansonsten wird alles gerade wieder normal. Also auch gerade, dass ich jetzt angefangen habe zu studieren und so, das ist super.
Ja, genau. Ja, finde ich ganz, ganz großartig. Auch, dass du das eben ja online stellst, dass es da auch Leute irgendwie auch ja vielleicht Hoffnung schöpfen können dadurch, dass du das auch schreibst, dass wenn man den Mut hat, dagegen auch irgendwie anzukämpfen gegen diese Krankheit, dass man es auch schaffen kann, dass du wirklich mit gutem Beispiel da auch vorangehst. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll, muss ich sagen.
Ja, danke.
Also auch nochmal von mir, vielen, vielen Dank. Ich denke mal, das ist ein Thema, das kann gar nicht genug Aufmerksamkeit haben. Und die Hörer können das ja auch deinen Blog, wie schon am Anfang gesagt, finden unter www.cookiesandmonsters.com. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Oder auf Twitter @cookie_jar.
Ja, wobei ich bei Twitter ja nicht wirklich aktiv bin.
Okay.
Ja, also vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast und ins kalte Wasser hier gesprungen bist. Ich hoffe mal, wir waren einigermaßen angenehm.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wenn du mal wieder Lust hast, dann kannst du auch gerne mal wieder zu Gast sein. Wird uns freuen.
Oh ja, super. Ja.
Und alles Gute auf jeden Fall noch für die weitere Zukunft. Auch fürs Studium und so weiter.
Wir drücken dir alle die Daumen.
Dankeschön.
Ja. Dann einen schönen Abend noch.
Ja, danke, euch auch.
Bis dann. Ciao.
Ja, tschüss.
Ciao. Tschüss.
Ja.
Ja.
Unser das ist wirklich interessantes Thema. Wirklich.
Ja.
Ich gebe auch ehrlich zu, ich habe da überhaupt keine Ahnung von gehabt. Also weil ich es nie in der Bekanntschaft, Verwandtschaft sowas in der Art hatte. Und ich habe das heute halt so überflogen. Also der Blog ist wirklich, das Blog ist wirklich sehr empfehlenswert. Und fand ich sehr interessant. Ja.
Ja. Ist jetzt schwer, eine Überleitung zu finden nach so einem heftigen Thema und auch teilweise bedrückenden Thema und dann vielleicht mit so einer Nichtigkeit zu kommen. Wir wollten nochmal auf ein Thema zurückgreifen aus den letzten Folgen. Ich hatte, ich glaube, weiß einer noch, in welcher Folge das war? 5 oder 4?
Thema in der 3. Folge war das. Im Übrigen, dritte Folge mit der Twitter-Müdigkeit. Und da hatten wir ja auch angesprochen, beziehungsweise dass du so viele Follower und hast und so vielen Leuten folgst. Und Carina hat dann, glaube ich, vorgeschlagen, dass du doch da mal ein paar entfolgen sollst, um
das zu normalisieren. Ich glaube, das war sogar Connor.
Ja, ich habe das Markus schon ein paar Mal gesagt, dass er mal einfach mal ein bisschen klar Schiff machen soll, dass wenn man so vielen Leuten folgt, dass man eigentlich nichts mehr wirklich wahrnimmt auf Twitter, nur sehr, sehr selektiv, und dass man dann auch schnell die Lust verlieren kann. Und Markus hat sich ja nun entschlossen, meinem Rat mal Folge zu leisten und hast es tatsächlich gewagt. Ja, wie viele Leute hast du entfolgt, Markus, und wie haben sie reagiert?
Also wie viele, ich weiß gar nicht, wie viele es vorher nochmal waren. Ich glaube irgendwie 2500 oder so. Und ich habe dann reduziert auf ungefähr 170, 180. Und das war natürlich schon ziemlich radikal. Ja, musste auch so ein bisschen überlegen. Ich hatte ja vorher immer so diesen Konflikt, dass ich dachte, oh Mann, ey, da sind schon welche so lange dabei und irgendwie finde ich das doch unfair und vielleicht fühlt sich da jemand verletzt. Aber ich habe es jetzt halt einfach so weit reduziert und baue halt zwar nicht so extrem, aber jetzt so nach und nach eventuell, sage ich mal, bis zu einer Grenze von 300 vielleicht wieder auf. Momentan bin ich bei 180. Ja, ich dachte einfach nur, dass es vielleicht noch interessant für die Hörer ist, die jetzt schon seit Folge 3 dabei waren, zu erfahren, was so danach passiert ist. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt ungefähr 4.900 Follower, so ungefähr. Und bis heute habe ich, wie viel habe ich denn verloren? Bin jetzt ungefähr bei 1.700 oder so. Oder 1.600, noch was. Und
hast gut 1.000 verloren.
Ne, 1.000 nicht. Also 300, 400 oder so.
Ach so.
Ja. Und obwohl die absolute Zahl ist vielleicht relativ hoch, aber ich habe da auch in gewisser Weise mit gerechnet und ich habe auch einige Kommentare bekommen, oh nein, schade und oh Gott, wie konntest du mich nur entfolgen? Wir sind schon so lange Twitter-Freunde, ich entfolge dich jetzt auch und so weiter. Ja, war dann teilweise auch schon so ein bisschen schwierig, als ich das dann gesehen habe. Einige habe ich auch zurückgefolgt, wo ich dann dachte, mein Gott, ey, ich musste ja relativ viele Klicks machen, um diejenigen zu entfolgen. Und der ein oder andere ist da auch echt übersprungen worden oder beziehungsweise habe ich dann entfolgt, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte und habe dann auch zurückgefolgt wieder. Und aber im Endeffekt das Resultat war eigentlich ganz positiv. Also ich hatte zwar vorher eine Liste von Personen, die jetzt für die ich mich besonders interessiere und in die ich mal immer reingucken konnte, aber so ist das doch schon so ein bisschen was anderes, dass ich dann mich in Twitter einlogge und halt nur noch diese 170, 180 habe und dann auch tatsächlich mehr von denen mitbekomme und auch besser reagieren kann. Soll auch nicht heißen, dass ich jetzt die anderen komplett ignoriere. Ne? Also wenn mir jemand eine Nachricht schickt, freue ich mich immer noch total und antworte auch gerne. Und
ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Leute, die es einem übel nehmen, wenn man sie entfolgt, doch recht häufig gestreut sind. Ich meine, ich twitter jetzt seit einiger Zeit schon kaum noch. Das heißt, mein Account bietet wirklich den Leuten null Mehrwert, weil es kommt nichts drüber raus. Und trotzdem habe ich neulich, weil ich trotzdem immer wieder reingucke, noch mal ein bisschen aufgeräumt und Leute rausgeschmissen, die nur am Spammen sind. Das heißt, wo mir alleine beim kurzen Reinschauen schon die Lust dran vergangen ist. Und von diesen Leuten kam dann teilweise irgendwie öffentlich angeprangert, oh mein Gott, er hat mich entfolgt. So nach dem Motto, wie kann er nur, steinigt ihn? Wo ich mich dann einfach nur frage, habt ihr das Konzept nicht verstanden? Wenn ich euch nicht mehr lesen möchte, dann möchte ich euch nicht mehr lesen. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie jetzt euer Feind bin, der große Gegner, den man jetzt steinigen muss.
Ja, das habe ich auch schon mehrfach irgendwie gesehen, wenn ich mir irgendwen entfolgt habe. Das dann auch, oh, wieso hast du mich entfolgt? Ja. Warum entfolgt man jemanden? Weil einen die Updates von demjenigen nicht so zusagen und einem das nicht mehr so interessiert. Das ist ja irgendwie nichts Persönliches oder so, dass man jemanden nicht mag oder irgendwie total unsympathisch findet oder so. Aber man kann einfach nicht über Twitter so unendlich viele Kontakte aufbauen. Das geht einfach nicht.
Ja, also es wurde auch teilweise schon auch so ein bisschen verletzend. Einige gingen so in die Richtung einfach nur ganz normal, oh Mann, blöd. Und dann entstand sogar so eine ganz kleine Diskussion zwischen zwei, drei Leuten. Hat er dich auch entfolgt und so weiter?
No.
Und dann kam aber auch einer, der so sagte, ich verstehe sowieso nicht, wie so ein German Student so viele Follower kriegen kann, der Spinner, so ungefähr. Ne? Und ja, obwohl mich da natürlich... ja, ein bisschen beschäftigt hat, jetzt nicht extrem, möchte ich, gebe ich eigentlich auch gar nicht zu. Interessiert mich gar nicht.
ja, das war selber ein Spinner, ey, voll der Spacken.
Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber
ich stehe dazu.
Und, aber ich glaube, letztendlich war es ein ganz guter Schritt und man kann ja mit der Zeit einfach wieder neue Kontakte, was heißt Kontakte, ich bin ja mit den meisten immer noch in Kontakt, bin auch gerne im Kontakt, aber neue Follower-Listen aufbauen. Man wird ja sowieso sehen, wie weit Twitter noch so kommt. Vielleicht ist es doch irgendwann mal das nächste MySpace, was ich nicht hoffen will, aber.
Wohl im Moment ist die Entwicklung ja gerade in die andere Richtung, weil über die neue Twitter-App oder irgendwie sowas haben die doch jetzt ganz stark steigende Nutzerzahlen.
Ja, durch die neue Integration ins Betriebssystem von Apple in iOS 5.
Ja. Ja. Hast du denn jetzt aber spürbar irgendwie auch mehr Lust zu twittern? Hast du da jetzt irgendwelche Unterschiede gemerkt auch, dass das nicht mehr so...
Ja, schon so ein bisschen. Also nicht extrem.
Dass du nicht mehr sagst so, ach nö, ich twitter es doch nicht oder so, weil es dir irgendwie keinen interessiert, sondern ja, ich schreibe da jetzt doch einfach mal was rein.
Ja, doch, so gelegentlich schon. Ne? Also ich habe halt immer noch so dieses... so ein bisschen den Wechsel, dass ich früher halt teilweise schon spammig war, sag ich mal, besonders was so Trash-TV-Formate anging, die ich eine Zeit lang verfolgt habe und dass ich da jetzt halt eher nichts mehr zu schreibe oder wenn, nur ganz, ganz selten und ja, dass sich halt in meiner Twitter-Nutzung ein Stück weit was geändert hat, aber seitdem ich das gemacht habe, habe ich glaube ich wirklich ein paar mehr Tweets geschrieben. Auf jeden Fall eine gute Empfehlung, Connor. Vielen Dank.
Freut mich. Gern geschehen.
Ja, das war jetzt so ein Rückblick auf die zweite Folge. Dritte Folge. Zur zweiten Folge kommen wir jetzt. Und zwar hatte ich da ja die Serie Sons of Anarchy vorgestellt. Der charmante Motorradclub mit Überfällen und so weiter. Und da haben wir jetzt festgestellt, dass uns nicht nur Google, Facebook, YouTube und so weiter hören, sondern scheinbar auch die ProSiebenSat1-Gruppe hat uns gehört. Denn
die fetten Manager da.
Genau. Denn ganz.
Was soll ich sagen? Es ist ein Stammhörer-Mensch.
Grüße.
Die Leute in den Führungsetagen.
Grüße.
Flatter-Button.
Denn heute kam die Meldung, dass die Serie, die Rechte an der Serie von der ProSiebenSat1-Gruppe wohl gekauft wurden und im Moment auch im Auftrag von denen synchronisiert werden. Wo das Ganze dann läuft und weitere Meldungen gibt es da noch nicht. Da halten wir euch dann vielleicht auf dem Laufenden, wenn es dann einen Sendetermin gibt. Aber immerhin, es gibt jetzt die Chance, dass es nach Deutschland kommt. Was gerade passt, nämlich... gestern wurde die Serie auch noch um eine fünfte Staffel verlängert. Also sie sind im Moment bei der vierten Staffel in den USA und ist die erfolgreichste Serie bei diesem Kabelsender FX Networks. Eine der erfolgreichsten Kabelserien überhaupt. Und hat wieder Spitzenquoten und Auszeichnungen eingefahren und so weiter. Ja, da wird es ja jetzt auch mal langsam Zeit, dass es hierher kommt. Auch wenn ich natürlich immer eigentlich das Original empfehle, aber... ist besser als gar nichts. Also hat man auf jeden Fall dann irgendwann auch mal hier die Chance, das zu sehen, irgendwo bei ProSieben, Sat1. Wer gehört da noch dazu? Vox, ne? Vox, oder Kabel1. Kabel1 war es, ja. Vox ist, glaube ich, RTL. Ja.
Ich finde das ja gut, dass du dich nicht abwerben lässt hier von ProSieben, Sat1 als Seriensichter und Programm-Mensch, der du dann die sagst, das und das sollen sie senden. Das finde ich gut. Also, dass du uns erhalten bleibst, ja.
Obwohl ich glaube, boah, da könnte ich echt was reißen. Wenn ich mal aus Versehen das Fernsehen hier einschalte, da könnte man so einiges. Also ich habe auch nichts dagegen, liebe Manager. Bin für ein Jobangebot dann offen.
Aber du willst dich immer freigeben hier für die Brüllaffen-Couch.
Natürlich, natürlich. Das war es jetzt nur kurz dazu. Und wenn wir jetzt schon beim Fernsehen sind, vom Fernsehen für Erwachsene, kommen wir vielleicht jetzt mal zum Fernsehen für Kinder. Irgendwie hat nämlich Connor in Erinnerung geschwelgt oder will drin schwelgen.
Ja, ich habe mir gedacht, ach, wenn wir schon bei den ersten CDs waren und schon irgendwie nostalgisch werden, was gehört auch zur Kindheit? Das Fernsehen und Kinderserien. Ach, da habe ich gedacht, warum reden wir nicht mal über unsere Lieblingskinderserien? Habt ihr auch früher immer samstags morgens, seid ihr extra für aufgestanden, 7 Uhr und habt die Sender eingeschaltet, RTL Plus oder wie das auch hieß damals und euch die ganzen Zeichentrickserien angeschaut oder war nur ich so ein Süchtling?
Ja, also RTL Plus war es bei mir nicht, aber Kabel 1 kam irgendwie Samstag und Sonntagmorgen auch irgendwie um 7 oder um 8. Ich habe keine Ahnung. Aber kamen immer so auch ältere Kinderserien vor allem. Und ja, ich muss zugeben, da habe ich dann auch vorm Fernseher gesessen.
Wir hatten ja nichts damals. Bei mir gab's nur das Testbild in Schwarz-Weiß.
Ich glaube, wenn wir so weitermachen, denken die Leute nachher wirklich, du bist 50 oder 80.
Nee, ich hatte, früher hatten wir wirklich nichts. Also wir hatten daheim erstes Programm, zweites Programm und ich glaube HR3. HR3 oder SWR3. Auf jeden Fall halt noch das dritte Programm, das war's. Während, wenn ich ab und zu mal bei meinen Großeltern war und da Fernsehen gucken durfte, die hatten da schon Kabel und da gab's dann, waren dann so die Anfänge vom Kabelfernsehen. Und dann durfte ich da auf Tele 5 damals, glaube ich, gab's dann immer Kinderserien, die ich dann geguckt habe. Das war auch toll. Das waren dann, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mir vorhin mal den Spaß gemacht und auf YouTube so alte Intros Zusammenstellung von so Kinderserien-Intros angeschaut. Da sind mir dann immer mehr Serien aufgefallen, die mir bekannt vorkamen oder die ich gekannt habe. Das sind so tolle Sachen gewesen wie Dr. Snuggles. Kennt ihr niemand?
Nö.
Nö.
Nee.
Der kam damals vor 90 Jahren. Dr. Snuggles ist eine ganz tolle Kinderserie. Irgendwie hat bei dem zu Hause alles gelebt. Also der konnte mit allem reden und alles war lebendig und die Tiere waren lebendig. Ihr wisst ja nicht, was gutes Fernsehen ist. Das war auf jeden Fall toll. Und dann kam da noch das Intro. Kennt jemand die Serie Kickers?
Ja, natürlich.
Boah, das fand ich aber immer ganz schlimm.
Das war
30 Minuten, bis ein Tor geschossen wurde.
Ey. Unfassbar unrealistisch. Das war, also von den Gesichtern her und so weiter, scheint es eine japanische Zeichentrickserie gewesen zu sein. Also weil das sah so vom Zeichenstil her so aus.
Ne? Ja, die hatten doch auch japanische Namen, Tsubasa oder so.
Und dann haben die da Fußballspiele gezeigt und dann hat irgendeiner geschossen und dann ist der Ball geflogen.
Und Spiralen in der Luft gedreht.
Aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. 5 Minuten später war der Ball dann im Tor. Unfassbar nervige Serie, aber irgendwie habe ich die doch früher geguckt.
Hab irgendwie ganz andere Serien gehabt. Kennt jemand Pete und Pete? Das sind so zwei rothaarige Brüder. Das fand ich auch immer ganz cool. Es gab so ein paar Sendungen auf Nickelodeon, so. Die habe ich auch einige Zeit lang geguckt. Oder Simpsons natürlich damals auch schon so ein bisschen.
Ja, also ich war natürlich der absolute He-Man-Freak, ne? Masters of the Universe. Ach, herrlich. Die hatten auch noch so schön pädagogische Botschaften damals in diesen Serien. Das fand ich immer irgendwie toll. Und trotzdem war ich damals schon für die Bösen, muss ich ja sagen, weil ich Skeletor so cool fand. Ich weiß gar nicht, kennt ihr He-Man ja, ne?
Ja.
Und ich hatte dann auch richtig viel davon. Also ich hatte ganz viele von diesen Actionfiguren und eine Burg und alles Mögliche mit den Dingern gespielt. Oh, und ich hab diese Serie echt so geliebt und wir hatten die immer auf dem Fernsehen aufgenommen und die Videokassetten so oft gespielt. Also unglaublich. Dann auch so ältere Sachen, die dann irgendwie wiederholt wurden, wie Captain Future mit dem herrlichen Intro und der tollen Musik oder ja, Garfield fand ich auch immer cool oder die Peanuts fand ich auch toll. Also ich kann stundenlang über Kinderserien reden und was ich alles toll finde.
Hattet ihr denn nicht so Pinky und Brain? Kennt ihr sowas gar nicht?
Ja,
oder Hey Arnold?
Oder die Animaniacs oder Looney Tunes. Nee, Tiny Toons und ja, beide, ne? Also das eine sind die großen, das andere die kleinen. Super. Also bei ganz großes Kino damals noch, die ganzen Serien, während die heute eher, naja.
Du mit deinem neumodischen Quatsch da. Obwohl ich hatte auch mal einen He-Man zum Spielen mit einem zerstörbaren Brustpanzer. Der hat 3 Schläge ausgehalten und hat dann immer so mehr Beulen bekommen. War ganz toll. Aber He-Man habe ich, glaube ich, nicht im Fernsehen gesehen, sondern noch auf Hörspielkassetten.
Ja, die hatte ich auch. Da hatten wir auch ganz viele von. Oder haben die sogar noch.
Und dann, was ich früher noch so geguckt habe, waren dann so Sachen, was ja jetzt auch gerade wieder aktuell ist, ein Kinofilm, Vicky, dann Familie Feuerstein, Gummibärenbande,
jo.
Chip und Chap.
Gummibären, hier, dort und überall.
Da gab es ja früher dann auch den, was dann später der Tigerentenclub wurde, der Mickey Mouse Club oder irgendwie so hieß das doch, ne?
Ja.
Da kam ja dann auch Zeichentrickserien. Ah, toll. Oder kennt noch jemand die Dinos?
Ja, ja klar.
Die fand ich auch.
Nicht die super. Mama. Genau.
Das habe ich, glaube ich, sogar mit meinen Eltern zusammengeguckt. Das fanden die sogar lustig.
Ja, das war irgendwie so ein komisches Format, ne? So, wie war das eigentlich produziert? Ey? Das so richtig.
Das sah so ein bisschen nach Puppen aus, ne?
Ja.
Also es war im Prinzip, für die, die es nicht kennen, so ein bisschen wie Familie Feuerstein, nur mit Dinosauriern. Also. Ja. Auch halt in der Vorzeit, da haben Dinosaurier halt, ja, die Hauptrolle gespielt.
Es war aber kein Zeichentrick, sondern wie gesagt, in so Kostümen waren die Leute drin, so in so Dinosaurierkostümen. Es war schon also
ja,
echt.
Ja, toll. Und als ich vorhin drüber nachgedacht habe, ist mir auch wieder eingefallen, was mein erster Kinofilm war. Das waren die Glücksbärchis.
Die gab es als Kinofilm?
Ja, war ich mit meinem Vater drin. In einem ganz großen Kino.
Boah.
War ganz toll. Da gab's, also das weiß ich noch. Das ist mein erster Kinofilm. Und dann habe ich zu Weihnachten auch ein Glücksbärchi bekommen. Und zwar den blauen mit dem Regenbogen auf der Brust.
Oh.
Ja.
Hast du den noch?
Ich, wenn höchstens bei meinen Eltern irgendwo auf dem Speicher in der Kiste. Ich glaube aber nicht mehr. Eigentlich schade. Ja. Habt ihr noch eine Ahnung, was ihr früher so als ersten Kinofilm hattet?
Mein erster Kinofilm war Forever Young mit Mel Gibson.
Boah, ich weiß das nicht mehr.
Ich habe auch keine Ahnung.
Was ich auch noch irgendwie als Kind total gerne mochte, war zum Beispiel die Bill Cosby Show. Jetzt, wenn ich die jetzt angucke, ich finde die sowas von furchtbar. Das kann ich mir nicht mehr angucken.
Die ist auch so furchtbar moralisch und so weiter und so mit erhobenen Zeigefinger teilweise, dass immer irgendwas schief geht, aber am Schluss wird das dann ne, aufgeklärt und gerade gerückt. Ja. Ja,
und einer verzeiht dem anderen was und alles ist wieder schön.
Aber stimmt, die habe ich, die und die Dinos waren die Serien, die ich noch früher mit der ganzen Familie geguckt habe. Also nachdem wir dann auch die Sender haben, wo das gelaufen ist. Nachdem wir uns dann Farbfernseher angeschafft haben.
Knut, was hast du noch so geguckt?
Ja, irgendwie X-Men lief da, meine ich, noch mit. Dann Iron Man. Also irgendwie so diese ganzen Geschichten, die jetzt dann irgendwie als Kinofilm oder im Fernsehen, also im Filmformat gebracht werden, gab es da irgendwie alle schon als Serien.
Ja, meine oder die auch, Batman-Serie. Oh.
Genau. Oder den Silver Surfer. Also den wirklichen Silver Surfer, sondern nicht die, wie hießen die vier jetzt wieder?
Fantastic Four.
Genau. Nicht die, sondern wirklich die Serie mit dem Silver Surfer, wo er von Planet zu Planet reist. Und ja, halt so die noch wirklich guten, meiner Meinung nach, Serien. Während wenn ich mir heutzutage irgendwie angucke, diesen SpongeBob-Krams, danke, reicht.
Ich habe auch richtig, richtig viel von diesen Disney-Zeichentrickserien geguckt, so Darkwing Duck oder auch Donald Duck und sowas, habe ich auch ganz gern geguckt. Mickey Mouse fand ich immer scheiße, weil es immer so ein Langweiler war. Aber Donald Duck fand ich immer super und Darkwing Duck auch und DuckTales und sowas.
Mickey Mouse ist echt tierisch langweilig. Von den ganzen Charakteren da von Disney gewesen. Das stimmt, aber die anderen so Tick, Trick und Track und Donald, der einem ja immer ein bisschen leid tun konnte, Die fand ich auch cool, ja. Ich habe im Übrigen mal geguckt, Glücksbärschis gab es 1, 2, 3, 4, 5 Kinofilme.
Okay. Das ist ja fast so viel wie in einem Land vor unserer Zeit. Kennt ihr das? Mit den Dinosauriern, ach, mit Littlefoot und so.
Ja, den ersten habe ich, glaube ich, auch noch im Kino gesehen. Das war auch toll.
Ja.
Das ist echt schöne Sachen für Kinder gab es damals.
Auf jeden Fall.
Das habe ich eben verwechselt am Anfang mit der Fernsehserie Es war einmal. Die war auch toll.
Stimmt.
Die hat ja immer so Sachen erklärt, also irgend sowas aus der Geschichte oder aus dem menschlichen Körper oder irgend sowas halt in so Zeichentrickform für Kinder. Das war eigentlich auch ziemlich cool.
Die haben wir sogar teilweise in der Schule geguckt.
Ich glaube, ich habe da auch so ein bisschen genetischen Defekt. Irgendwie kann ich mich an die Zeit gar nicht mehr so gut erinnern.
Bei Markus Alzheimer.
Ja. Es ging mir ja auch so, als ich gesehen habe, dass Connor da gerne drüber reden möchte. Und dann habe ich echt mal auf YouTube da so Zusammenstellungen von so Intros geguckt. Und dann habe ich echt so gesehen, ja, kennst du, stimmt, gab's ja auch noch. Kam dann echt einiges zusammen.
Da können vielleicht auch unsere Zuhörer mal wieder zu sagen, welches denn ihre Lieblingsserien waren, Kinderserien.
Ja, würden wir uns riesig drüber freuen.
Das hat ja scheinbar ganz guten Anklang gefunden, dass wir mal ein bisschen konkreter aufrufen, dass ihr mal was Bestimmtes sagt. Und vielleicht kriegen wir dann auch wieder zu hören, dass wir Küken sind.
Naja, bis auf Spritti. Der kennt noch Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Der hat Dick und Doof geguckt.
Ja. Die sind aber cool, die sind echt cool.
Lustig, ja.
Die habe ich auch früher ein paar Mal geguckt, stimmt.
Ach, ich könnte auch also noch ganz viele Serien, ne? So Mr. Magoo oder so, war auch total cool.
Ich war mal Pink Panther an Fasnacht.
Hast du davon ein Foto?
Ich glaube ja irgendwo, oder zumindest meine Eltern. Also da war Fasnachtsparty-Feier in der Grundschule und da war ich als Pink Panther verkleidet. So mit, ich glaube es war Grundschule oder, also entweder Anfang Grundschule oder Ende Kindergarten, irgendwie so um die Zeit rum. Und da hatte ich so ein rosa Kostüm mit hinten so Wedelschwanz und so weiter und eine Plastikmaske mit Pink Panther Gesicht.
Da warst du nicht Pretty in Pink, sondern Spritty in Pink.
Genau. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwo noch ein Bild davon auftreiben kann.
Okay.
Ja.
Also wie gesagt, liebe Zuhörer, postet uns Kommentare zu euren Lieblingskinderserien. Würden wir uns sehr drüber freuen. Aber auch natürlich gern zu den anderen Themen. Und sonst alles, was ihr loswerden möchtet, oder auch zu den kommenden Themen, die wir für euch behandeln sollen. Wir sind da eigentlich für alles offen.
Und bewertet uns bei iTunes, da könnt ihr auch Bewertungen schreiben, solange sie gut sind natürlich. Nein, Quatsch, wir freuen uns auch über Kritik, haben wir ja vorhin beim Feedback auch schon erwähnt. Also wir versuchen es dann auch entweder aufzuklären oder abzustellen, umzustellen, wie auch immer.
Und wenn ihr Themenvorschläge habt, über die ihr gerne sprechen würdet und mit uns gerne sprechen würdet, wir laden euch auch gerne als Gast ein.
Oder ihr könnt uns einfach so Themenvorschläge geben und mal gucken, was wir dann draus machen. Dann müsst ihr dann aber halt auch mitleben.
Oder wenn ihr irgendwie Fragen speziell an uns habt, könnt ihr die auch stellen, dann beantworten wir euch die auch.
Oder Fragen.
Also wenn ihr schon mal wissen wolltet, wie es bei Knut zu Hause aussieht, dann fragt einfach mal nach.
Fragt lieber nicht, ihr wollt's nicht wissen. Wirklich.
Oder auch sonst irgendwelche Fragen, die nichts unbedingt mit uns zu tun haben müssen.
Das darf auch gerne lustig sein.
Ja. Aber bitte nicht die übliche YouTube-Frage. Fragt nicht, ob wir Bratwurst mögen.
Was?
Ich sehe es in diversen YouTube-Videos immer wieder, dass da dann die Frage kommt, wenn die Leute Fragen beantworten, dass dann die Frage aufkommt, magst du Bratwurst?
Können wir das klären? Eigentlich nicht, aber wenn ich sie dann mal esse, schmeckt sie mir doch manchmal ganz gut. So, also ich mache die zu Hause nie selbst, aber wenn ich mal im Fußballstadion oder so bin, dann schmeckt sie mir doch überraschend gut und dann denke ich mir, warum isst du nicht öfters mal Bratwurst, aber dann mache ich es doch wieder nicht. Wie ist das bei euch so?
Ich mag eher so, die zählt Thüringer zu Bratwurst. Also die mache ich eher so. Also nicht so die normalen mit weißer Haut oder wie man die nennt, sondern eher so, ja, die anderen.
Ich mag Bratwurst total gern, aber noch lieber mag ich die gute alte Currywurst.
Jo.
Die habe ich erst vor kurzem schätzen gelernt, als ich im Ruhrpott gewohnt habe. Da ist das ja so ein bisschen Nationalgericht. Die habe ich früher wirklich kaum gegessen, aber ich glaube, weil ich damals Curry nicht so gemocht habe, habe ich ganz schön was verpasst.
Allerdings.
Auf jeden Fall. Ist doch super lecker, Currywurst.
Das ist natürlich jetzt alles hochinteressant für die Hörer.
Liebe Hörer, mögt ihr Brat und Currywurst? Schreibt es in die Kommentare.
Eher Thüringer oder Nürnberger? Ah, wir müssen mal langsam aufhören, ich bekomme Hunger.
Schon wieder nur Bananen, ey, verdammt.
Wir müssen Carina ja auch noch versorgen gehen.
Stimmt.
Naja, dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Gibt's heute ja auch keine Outtakes, wenn Carina nicht dabei ist. Hurz. 1, 2, 3.
Schönen guten Tag, willkommen im Dschungel.
Grüß bitte, hier spricht der Teufel.
What's up?
Oh, die Chipmunks sind auch da.
Ich verstehe nicht alles irgendwie.
Chip, 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 chip und chap. Ritter des Rechts. Chip, 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 chip und chap.
Nehmt dem Connor seine Drogen weg. Nehmt sie ihm wirklich weg.
Och, Menno.
Ich verliere heute ständig den Faden. Ach.
Such, Fifi, such. Sollte ich jedenfalls regelmäßig muten, glaube ich. Sonst quatsche ich immer dazwischen. Sprich noch mal ein bisschen. Ach, ich kann schon kein Deutsch mehr. Ich darf eigentlich gar nicht mehr hier sitzen. Bin total durch.
Vielleicht hättest du keine Drogen nehmen sollen. Wir kriegen das heute eh nicht auf die Reihe, von einem Thema aufs nächste zu wechseln, weil niemand da ist, der die ganze Zeit Next in den Chat schreibt. Ich weiß nicht, was heute ist.
Dienstag. Wie hieß die Frau von Herkules?
Frau Kules.
Oh Mann, du kennst du dich schon.
Spritti, bei dir ist echt übel mit der Qualität gerade.
Ich höre mich gut.
Vielleicht müssen wir Spritti das Krönchen geben. Spritti, sag mal Nuck Nuck.
Keiner mehr was zu sagen. Schnitt. Ja. Sind wir schon fertig mit Samplern?
Nee, sorry. Ich schneide mich da jetzt gleich noch dahinter. Mir hat nur eben mein Telefon geklingelt und ich musste meine Freundin abwimmeln.
Okay. Oh, das gibt Ärger.
Ich befürchte auch.
Jetzt müssen wir noch ein paar Outtakes produzieren.
Stimmt. Maike hat für keine gesorgt. Carina ist nicht da. Wie sollen wir da zu Outtakes kommen?
Was für eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbrat gerät.
Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären.
Hast du schön gemacht. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat wieder eine heiße Spur? Mathilde Dosenfänger und Fräulein Hilde Reinlich.
Oh, übrigens hier, ey, empfiehlt mir nie wieder eine Sendung, ne? Ich bin schon bei Season 4. Hört auf, ey. Das ist schlimm.